Homers Ilias ist das vielleicht älteste literarische Werk der europäischen Geschichte. Sie erzählt einen Ausschnitt aus dem sagenhaften Trojanischen Krieg und hat nicht nur die antike Literatur und Kultur wesentlich geprägt, sondern hatte auch in der Neuzeit eine große Nachwirkung.
Oft hört oder liest man, dass es sich um einen Epos über den Trojanischen Krieg handelt. Aber das ist ziemlich verkürzt. Eigentlich geht es in dem Werk sogar um etwas ganz anderes. Nämlich um die Entdeckung eines Prinzips, das unsere Gesellschaft im besten Fall zusammenhält. Im schlimmsten Fall, wenn es fehlt, kann es grausame Folgen haben. Und das auch heute noch, über 2500 Jahre später. Dafür muss man nur mal die Nachrichten anschalten.
Und damit willkommen zurück beim Podcast von Einfach Antike. Wir haben uns im letzten Jahr im Podcast einmal mit Homers Odyssee beschäftigt und einige von euch haben sich ein Gegenstück über die Ilias gewünscht. Heute ist es soweit, wir werfen einen Blick auf das andere große Werk des griechischen Dichters Homer, das übrigens auch ein gutes Stück länger ist als die Odyssee. Wir sind übrigens wieder zu dritt, denn Sebastian ist hier und unterstützt uns. Schön, dass du wieder an Bord bist.
Hallo zusammen.
Der ganze Themenkomplex Trojanischer Krieg ist natürlich ziemlich umfangreich und wir planen sicher irgendwann mal eine eigene Folge über dieses Thema. Auch mit der Frage, ob der Trojanische Krieg ein reales historisches Ereignis war, werden wir uns sicher mal beschäftigen. Und aller guten Dinge sind drei, über den Autor Homer könnte man auch eine ganze Menge erzählen. Aber das sind alles Themen und Aspekte, die wir heute mal auslassen. Denn auch mit dem Werk, um das es heute gehen soll, werden wir schon ziemlich beschäftigt sein. Die Ilias war für die gesamte griechisch-römische Antike ein bedeutendes Werk. Aber auch in der Neuzeit haben sich so viele Menschen wissenschaftlich, aber auch literarisch und künstlerisch mit der Ilias beschäftigt, dass wir uns hier im Podcast auf die wichtigsten Punkte beschränken müssen. Aber trotzdem, bevor wir wirklich loslegen, sollten wir zumindest so ein paar Worte darüber verlieren, worum es beim Trojanischen Krieg geht.
Ja, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also der Trojanische Krieg spielt in einer sagenhaften Frühzeit der griechischen Geschichte. Wenn man davon ausgeht, dass er ein historisches Vorbild hat, dann hat er vermutlich um etwa 1200 oder 1100 vor Christus stattgefunden. Also zu einer Zeit, in der es im griechischen Kulturraum keine Schrift und keine Literatur gab. Historische Aufzeichnungen, zumindest aus Griechenland, sind also Fehlanzeige. Anlass für den Krieg ist, laut der mythologischen Erzählung, der Raub der Helena. Man könnte die Geschichte noch weiter zurückverfolgen, aber das ist zumindest jetzt erstmal der unmittelbare Anlass für den Krieg. Der trojanische Thronfolger Paris ist zu einem Besuch in Sparta. Dort lernt er die Frau des dortigen Königs Menelaos kennen, Helena, die als eine der schönsten oder sogar die schönste Frau der Welt gilt. Kurz entschlossen nimmt er sie mit in seine Heimat Troja. Es gibt verschiedene Varianten, wie es dazu kam. In einigen wird sie entführt, in anderen kommt sie aus Liebe freiwillig mit. Menelaos, also ihr Mann, lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Er trommelt Heerführer aus ganz Griechenland zusammen und man rüstet sich zu einem gemeinsamen Kriegszug gegen Troja, um Helena zurückzuholen. Diese Frauenraubgeschichte ist natürlich recht leicht als eine Sage zu erkennen. Wenn man davon ausgeht, dass der Trojanische Krieg ein historisches Ereignis ist, dann kann man wohl eher davon ausgehen, dass er aus politischen oder ökonomischen Gründen geführt wurde. Vielleicht war es auch schlicht und ergreifend ein Raubzug, denn Troja war aufgrund seiner geografischen Lage vermutlich sehr wohlhabend und bedeutend im Handel.
Wo lag Troja denn?
Ja, das ist eine spannende Frage, die in der Forschung in den letzten 25 Jahren wieder verstärkt kontrovers diskutiert wurde. Diese Streitfrage hängt natürlich eng damit zusammen, ob man überhaupt davon ausgeht, dass es diese Stadt wirklich je gegeben hat. Fest steht auf jeden Fall, dass sie irgendwo in Kleinasien gelegen haben muss, also im Westen der heutigen Türkei. Der Großteil der Forschung nimmt an, dass die Stadt, die Heinrich Schliemann im 19. Jahrhundert entdeckt und als Troja identifiziert hat, tatsächlich auch das historische Troja ist. Das wäre dann ganz im Nordwesten der Türkei, nahe an den Dardanellen, also an einer Stelle, die Schiffe auf dem Weg von und ins Schwarze Meer passieren mussten. Es gibt auch andere Lokalisierungen, aber wie gesagt, diese Streitfrage lassen wir hier an der Stelle aus.
Aus Sicht der griechischen Heerführer lag Troja also einfach auf der anderen Seite der Ägäis.
Genau. Der Kriegszug gegen Troja ist aber kein Selbstläufer. Die Griechen belagern Troja 10 Jahre lang. Und am Ende ist es eine List, die zum Fall Trojas führt. Odysseus kommt auf die Idee mit dem berühmten trojanischen Pferd, in dem sich griechische Kämpfer verstecken. Das riesige Holzpferd wird von den Trojanern in ihre Stadt gebracht und nachts steigen die griechischen Kämpfer heraus, richten ein Blutbad an und öffnen die Tore der Stadt.
Der Sagenkomplex rund um den Trojanischen Krieg endet aber damit nicht, denn es gibt noch einige weitere Geschichten, die daran anschließen. Die bekannteste ist die Geschichte des Odysseus und seiner Irrfahrten. Und es gibt auch diverse Spin-offs, um das mal so zu nennen, wie zum Beispiel die Geschichte von Iphigenie, die von ihrem Vater Agamemnon geopfert werden soll, damit günstige Winde die Griechen nach Troja bringen. Sie landet aber am Ende im weit entfernten Land der Taurer und erlebt da nochmal ihre ganz eigene Geschichte.
Alles ziemlich umfangreich.
Genau, deswegen spricht man auch oft von einem trojanischen Sagenkomplex oder dem trojanischen Sagenkreis. Die vielen Geschichten rund um den Krieg sind zahlreich und wurden im Laufe der Jahrhunderte auch immer weiter ausgebaut.
Diese ganzen Sagen, Legenden und mythologischen Erzählungen wurden in unterschiedlicher Form in der griechischen und römischen Literatur ver- und bearbeitet. In Tragödien, in der Lyrik, aber eben auch in der sogenannten epischen Dichtung.
Wir haben darüber in unserer Folge über die Odyssee schon mal etwas ausführlicher gesprochen, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz. Diese Sagen standen schon in der Antike in einer langen Erzähltradition. Die Vorläufer der Ilias waren mit ziemlicher Sicherheit mündliche Dichtungen, die über Jahrhunderte weitererzählt wurden. Homer ist eine problematische Figur, weil umstritten ist, ob es eine Person mit diesem Namen wirklich je gegeben hat. Ob es nun jemand namens Homer war oder irgendjemand anderes, feststeht, dass ein Teil dieser mündlichen Dichtung irgendwann im 7. Jahrhundert vor Christus schriftlich fixiert wurde. Das ist die Ilias, über die wir heute sprechen.
Ich spoiler schon mal, die Ilias erzählt aber nicht von Anfang an die Geschichte des Trojanischen Kriegs. Worum geht's also in dem Werk? Versuchst du mal den Überblick?
Ja, zumindest so in den ganz groben Zügen. Die Ilias erzählt einen Ausschnitt aus dem Krieg, kurz vor seinem Ende. Ihre Handlung erstreckt sich über einen Zeitraum von 51 Tagen. Zu Beginn geraten die beiden griechischen Heerführer Achill und Agamemnon in einen Streit. Das sind zwei der ganz hohen Tiere bei den Griechen. Sie streiten sich um Beute, die sie im Umland von Troja gemacht haben. Diese Beute sind übrigens Menschen, zwei Frauen, die den beiden als Sklavinnen zugeteilt wurden. Agamemnon hat Chryseis erhalten, Achill hat Briseis bekommen. Nun ist es aber so, dass Chryseis die Tochter eines Apollonpriesters ist. Der bittet seinen Schutzgott um Hilfe und Apoll schickt eine Seuche ins Lager der Griechen. Es ist klar, dass Chryseis an ihren Vater zurückgegeben werden muss, um den Zorn des Gottes zu besänftigen. Und damit geht der Kindergarten los. Agamemnon soll also seine Beute Chryseis zurückgeben. Das geht aber gegen sein Ego. Und so fordert er, wenn ich meine Beute abgeben soll, dann will ich dafür kompensiert werden. Achill soll mir dafür Briseis überlassen. Agamemnon hat es seiner Meinung nach nicht verdient, jetzt leer auszugehen. Und er bedient sich einfach bei einem rangniedrigeren, nämlich bei Achill. Zumindest nach Agamemnons Meinung steht Achill im Rang unter ihm. Aber der sieht das anders. Es kommt zum Streit. Am Ende bekommt Agamemnon seine Kompensation, das heißt die Sklavin Briseis, und Achill ist wütend. Achill kündigt an, dass er sich nun aus dem Kampf zurückziehen wird. Er fühlt sich unfair behandelt und reagiert mit einer Verweigerungshaltung.
Macht ein einzelner Kämpfer denn so viel aus?
Naja, Achill ist sicher einer der besten Krieger auf griechischer Seite. Aber an sich wäre das Fehlen eines Einzelnen jetzt sicher kein Drama für die Griechen. Aber es geht nicht nur um Achill. Er hat auch ein Kontingent an Kriegern unter sich, die er mit in den Kampf gebracht hat, die Myrmidonen. Das gilt auch für alle anderen griechischen Heerführer, also Agamemnon, Menelaos, Ajas, Odysseus und wie sie alle heißen. Das sind griechische Lokalherrscher, die alle ihre eigenen Truppenkontingente mit in den Kampf gebracht haben. Und wenn sich nun einer davon aus dem Kampf zurückzieht, stellt das schon ein Problem dar. Im Fall von Achill ist es außerdem so, dass sein Kontingent ziemlich groß ist. An einer Stelle in der Ilias ist die Rede von 50 Schiffen mitsamt Kriegern. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Folgen sind für die Griechen dramatisch, denn bei den folgenden Kämpfen geraten sie ziemlich in die Defensive. Die Details überspringe ich an der Stelle mal. Jedenfalls entschließt sich Patroklos dazu, in den Kampf einzugreifen. Das ist ein enger Vertrauter Achills und vielleicht auch sein Geliebter. Also normalerweise würde ich mir jetzt diesen Einschub sparen, aber bevor jetzt wieder irgendein wütender rechtskonservativer Mob irgendwas von woker Ideologie in die Kommentare hackt, die These stammt nicht von uns und sie ist auch nicht neu. Sie kommt schon in der Antike vor, zum Beispiel bei Platon. Aus dem Text der Ilias lässt sich das jetzt weder beweisen noch widerlegen. Das ändert aber nichts daran, dass die These von Achill und Patroklos als Liebespaar schon sehr alt ist. Ich weiß nicht, vielleicht war auch Platon sonst schon irgendwie woke und linksgrün versifft, man weiß es ja nie. Wie dem auch sei, Patroklos legt Achills Rüstung an und zieht ohne Achills Wissen in den Kampf. Er wird vom Trojaner Hektor getötet. Achill reagiert wieder ziemlich emotional, zuerst mit Trauer und dann mit unbändiger Wut. Der Tod des Patroklos ist für ihn der Anlass, nun auch selbst wieder mitzukämpfen, denn er will seinen Freund und möglicherweise Geliebten rächen. Das tut er auch, indem er Hektor tötet. Er tötet ihn aber nicht nur, sondern bindet ihn danach an seinen Streitwagen und fährt mit ihm ein paar Mal um die Stadt Troja herum, während Hektors Vater das Ganze von der Königsburg aus mit ansehen muss.
Damals war Rache also noch ganz schön blutig.
Ja, das kann man so sagen. Und auf Homers Verhältnis zu Gewalt kommen wir nachher auch nochmal. Hektor war der Sohn des trojanischen Königs Priamos, der, wie gesagt, live und in Farbe die Tötung seines Sohnes und die brutale Schändung seiner Leiche anschauen musste. Bei aller Brutalität und Gewalt scheint es in dieser homerischen Welt aber doch so etwas wie einen diplomatischen Ehrenkodex zu geben. Denn Priamos schleicht sich nachts heimlich ins Lager der Griechen und ins Zelt des Achill. Er wird dort aber nicht getötet oder so. Ich meine, es ist ja immerhin der König von Troja. Den jetzt einfach abzumurksen wäre easy und hätte den Krieg vielleicht an der Stelle entschieden. Das passiert aber nicht. Priamos bittet flehentlich um die Leiche seines toten Sohnes, um ihn würdevoll bestatten zu können. Zunächst bleibt Achill hart, aber dann lässt er sich doch erweichen. Er gibt die Leiche des Hektor frei. Die Ilias endet mit Hektors Bestattung.
Wie, das war's?
Ja, das war's.
Da fehlt aber doch noch eine ganze Menge, oder? Zum Beispiel die Geschichte vom trojanischen Pferd und die Einnahme Trojas.
Ja, das stimmt. Das ist aber schon alles nicht mehr Teil der Ilias. Und es zeigt eine wichtige Sache. Die Ilias ist kein Werk über den trojanischen Krieg. Das kommt schon allein deswegen nicht hin, weil sie nur die Handlung von 51 Tagen wiedergibt, bei einer Gesamtlänge des Krieges von 10 Jahren. Und man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, warum wählt Homer ausgerechnet diesen Teil der Geschichte aus? Oder anders gefragt, was ist denn nun das Thema der Ilias, wenn es nicht so pauschal der Trojanische Krieg ist?
Genau, dass die Ilias ein Epos über den Trojanischen Krieg sei, ist ein häufiges Missverständnis. Das wird schon deutlich, wenn man sich eben die Handlung anschaut, wie du sie gerade zusammengefasst hast. Natürlich passiert in der Ilias noch eine ganze Menge mehr. Aber der Bogen vom ersten Streit zwischen Achill und Agamemnon bis zu Hektors Bestattung hält die ganze Geschichte zusammen. Das Ganze ist also, wenn man sich das mal so klar macht, eigentlich nur eine kleine Episode in einem 10-jährigen Krieg. Man könnte fast sagen, es ist eine ziemliche Randgeschichte.
Aber irgendetwas an dieser Geschichte muss für Homer ja so wichtig gewesen sein, dass er ausgerechnet diesen Teil für sein Werk verwendete.
Ja, und eigentlich ist es auch gar nicht so schwer, das herauszufinden. Dafür muss man nämlich nur den ersten Vers der Ilias lesen, beziehungsweise die ersten paar Wörter. Homer spricht darin eine nicht namentlich genannte Göttin an und sagt, Göttin, erzähle mir vom Zorn des Achill. Das Thema der Ilias ist also der Zorn des Achill. Nicht der Trojanische Krieg und auch nicht ein bestimmter Abschnitt der Kriegshandlungen. Es geht um diesen Zorn.
Ja, ich glaube, das muss man aber ein bisschen erklären. Also was genau ist dieser Zorn des Achill?
Das erklärt sich, wenn man sich nochmal den Handlungsbogen klar macht, den du eben zusammengefasst hast. Das Werk beginnt mit dem Streit zwischen Agamemnon und Achill, nachdem sich Achill aus dem Kampf zurückzieht. Da haben wir diesen Zorn des Achill. Und dieser Zorn hat Folgen. Die Kämpfe gehen hin und her, doch am Ende gewinnen die Trojaner die Überhand und dringen sogar bis ins Lager der Griechen vor. Patroklos greift in den Kampf ein und stirbt. Bis hierhin ist Achill immer noch zornig. Aber seine Wut auf Agamemnon und die anderen Griechen wird nach Patroklos Tod durch eine neue Wut ersetzt, jetzt die auf Hektor, den er schließlich tötet und um die Stadt schleift. Erst an dieser Stelle ist sein Zorn gesättigt.
Okay, das klingt ja soweit sehr nachvollziehbar. Das alles beherrschende Thema ist also der Zorn, den Achill empfindet. Der ist jetzt vorüber. Warum beendet Homer seine Geschichte aber dann nicht an dieser Stelle? Er lässt ja immerhin noch König Priamos auftreten und um den Leichnam seines Sohnes bitten. Klingt für mich jetzt irgendwie ein bisschen nach einem Zusatz, um die Geschichte am Ende doch noch rund zu machen, oder?
Ja, das könnte man so sehen, aber tatsächlich steckt hinter dem 24. Gesang, in dem das alles stattfindet, noch etwas mehr. Du hast den Streit am Anfang zwischen Agamemnon und Achill vorhin ganz nett als Kindergarten bezeichnet. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann ist da ja auch durchaus was dran. Also, wenn ich meine Beute hergeben muss, dann will ich aber auch nicht, dass Achill seine Beute behält. Ich nehme sie ihm einfach weg. Achill beleidigt Agamemnon übrigens unter anderem als Hundefresse. Nur mal so, damit man ein Gefühl dafür bekommt, auf welchem Level sich dieser Streit abspielt. Es ist ein Machtkampf, bei dem es letztlich um die Frage geht, wer jetzt hier der wichtigere Heerführer ist. Das könnte man einfach als gekränkte Eitelkeit zweier Gockel abtun, aber das Ganze hat ja Konsequenzen. Achills trotziger Rückzug aus dem Kampf kostet zahlreiche Menschenleben. Wir haben es da mit einer Art archaischen Kriegerethik zu tun. Wenn ich was abgeben muss, dann musst du auch was abgeben. Und überhaupt, wer ist hier der Größte und darf dem anderen einfach irgendwie was wegnehmen? Warum ich das gerade nochmal aufgegriffen habe, im 24. Gesang passiert nun etwas Unerwartetes, was eigentlich gar nicht so richtig zu dieser unerbittlichen archaischen Kriegerethik passt. Achill lässt sich erweichen und das sogar von seinem Erzfeind, dem König von Troja. Und das gucken wir uns nochmal kurz genauer an. Priamos kommt in Achills Zelt und bittet ihn um die Leiche seines Sohnes. Zuerst weist Achill ihn zurück, wörtlich stößt er ihn sogar weg. Aber dann erinnert Priamos Achill an seinen Vater und dass der sich auf die Rückkehr seines Sohnes freuen kann. Ihm selbst, Priamos, ist das in Hektors Fall nicht mehr vergönnt. Und dieses Argument verfängt. Achill fängt beim Gedanken an seinen Vater an zu weinen und reicht Priamos die Hand. Wie würdet ihr jetzt das Gefühl beschreiben, das Achill hier beherrscht?
Empathie, würde ich sagen.
Oder Mitleid?
Genau. Und Mitleid mit dem Feind ist etwas, was die archaische griechische Ethik nicht kennt. Man kann daraus jetzt zwei Sachen ziehen. Zum einen beschreibt Homer hier einen Wandel in Achills Charakter, vom Kindergartenkind, um das Bild mal weiter zu strapazieren, zu einem Erwachsenen, wie wir das jetzt heute nennen würden. Er hat ja schließlich seine Rache bekommen. Priamos die Leiche seines Sohnes zu verweigern, wäre an der Stelle nur noch unmenschlich. Zum anderen ist das aber auch eine allgemeine ethische Weiterentwicklung. Die archaische griechische Ethik lässt sich auf die prägnante Formel bringen, dass man seinen Freunden nur Gutes und seinen Feinden nur Schlechtes tut. Achill handelt anders. Ein bisschen pathetisch formuliert, mit dieser Szene beginnt eine neue Epoche der griechischen Ethik. Und das ist wohl der Grund dafür, dass Homer seinem Werk noch einen 24. Gesang spendiert hat. Wobei diese Einteilung sowieso erst später entstanden ist. Genauer müsste man sagen, dass Homer diesen Teil der Geschichte noch erzählt. Und das ist damit das Thema der Ilias. Übrigens, das will ich an der Stelle noch kurz anfügen, das könnte auch der Grund dafür sein, weshalb ausgerechnet die Ilias überlebt hat, in Anführungszeichen. Die Forschung weiß, dass es eine ganze Menge mündlicher Erzählungen rund um den Trojanischen Krieg gab. Und etliche davon wurden sicherlich ebenfalls verschriftlicht. Aber nur die Ilias wurde als so bedeutend empfunden, dass sie weiter überliefert wurde und in der Antike eine immense Bedeutung hatte. Das könnte auch durchaus an diesem Thema liegen, das die Menschen im 7. Jahrhundert und danach angesprochen hat.
Das Werk hat also schon deutlich mehr Tiefgang, als man meistens liest oder hört.
Das stimmt. Oft ist ziemlich verkürzt davon die Rede, dass Homer ein Epos über den Trojanischen Krieg verfasst hat, in dem vor allem Heldengeschichten und Kampfschilderungen im Vordergrund stehen. Das greift aber zu kurz.
Trotzdem wurde die Ilias ja auch schon in der Antike so verstanden, also als ein Werk, in dem große Helden große und epische Kämpfe ausfechten.
Ja, das stimmt. Und damit wären wir jetzt wieder auf der oberflächlichen Ebene und der Frage, wie diese oberflächliche Ebene wirkt. Es ist nicht so, dass Kampfschilderungen in dem Werk keine Rolle spielen. Die haben wir hier bisher ziemlich ausgelassen, um schneller zum Punkt zu kommen. Aber an der Stelle kann man vielleicht noch dazu ein paar Sachen sagen.
Gewalt und Kampf sind in der Ilias definitiv präsent und ein zentraler Teil der Handlung. Nachdem Achill sich zurückgezogen hat, werden ausführlich erstmal alle Beteiligten des Krieges von Homer vorgestellt. Also die großen Helden und ihre Kämpfer. An mehreren Stellen werden ausführlich die heldenhaften Kämpfe einiger bekannter Krieger geschildert, zum Beispiel Diomedes, Agamemnon oder Hektor. Die Griechen geraten aber schließlich immer mehr in Bedrängnis, bauen eine Mauer oder wohl eher so eine Art Wall, um ihr Lager am Strand, um die Schiffe vor den Trojanern zu schützen. Aber die brechen trotzdem ins Lager ein. Auch hier kommt es zu heftigen Kämpfen. Alles in allem spielen diese Themen also in der Ilias schon eine sehr große Rolle. Ist die Ilias also doch auch ein Kriegsepos und verherrlicht Homer darin den Krieg?
Das ist eine spannende Frage, bei der man durchaus zu unterschiedlichen Schlüssen kommen kann. Erstmal, die Antike hat diesen Aspekt definitiv gesehen, aber als einen unter mehreren. Für die Antike war das Epos vor allem als ein ganz zentrales Werk der Mythologie und Sagenwelt relevant. Auch das eigene Selbstverständnis der Griechen und auch der Römer fußt stark auf den mythologischen Erzählungen rund um den Trojanischen Krieg. Die Themen der Ilias ziehen sich wie ein roter Faden durch die griechische Lyrik, die Tragödie und Komödie und sie kommen sogar in der philosophischen Literatur vor. Wir hatten ja eben schon mal kurz Platon erwähnt, dass in seinen Werken immer wieder auf Geschichten aus dem Trojanischen Krieg Bezug genommen wird oder Homer sogar zitiert wird, kommt nicht von ungefähr. Die Verklärung von Helden aus dem Trojanischen Krieg war ein weiterer Aspekt. Es gab zahlreiche Städte, die darauf verwiesen, dass einer der Helden aus dem Trojanischen Krieg dort herkam oder dass sie von einem solchen Helden gegründet worden waren. Das wichtigste Beispiel wäre sicherlich Rom. Also nicht Rom direkt, sondern das römische Volk. Es führte sich nämlich auch auf eine Person aus dem Trojanischen Krieg zurück, allerdings von der anderen, der trojanischen Seite. Demnach floh der trojanische Held Aeneas, lateinisch Aeneas, aus Troja. Er lebte eine ähnliche Irrfahrt wie Odysseus und ließ sich schließlich in Italien nieder, wo er das römische Volk begründete. Diese Geschichte erzählt der römische Dichter Vergil in seinem Epos Aeneis, das nicht ohne Grund als eine Art römisches Nationalepos gilt. Denn für die Römer und ihr Selbstverständnis spielte diese Geschichte eine enorme Rolle. In diesen ganzen Geschichten und Gründungsmythen spielen natürlich heldenhafte und epische Kämpfe, Mut und Tapferkeit eine große Rolle. Aber antike Sagen und Mythen sind nie eindimensional, auch wenn man in Rom Aeneas als den großen Helden betrachtete, der das eigene Volk begründet hatte, war immer auch noch Platz für Negatives und menschliche Fehler, die man Aeneas zuschreiben konnte. Ich mache mal einen Sprung in die Neuzeit. Im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde die Ilias hier in Europa von Gesellschaften rezipiert, die viel stärker als heute militaristisch und nationalistisch geprägt waren. Und in dieser Zeit erlebte die Beschäftigung mit der antiken Literatur eine Hochphase, in der Forschung, aber auch in der Schulbildung. Die Sicht der Menschen dieser Zeit wirkt bis heute stark nach. Die Ilias ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Dass das Werk den Trojanischen Krieg behandelt und dass Gewalt und Kampf darin verherrlicht werden, hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Dieser Aspekt traf im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei vielen Menschen, die sich mit der Ilias beschäftigten, auf ein entsprechendes Mindset. Und das prägte auch die Schul- und Allgemeinbildung. Aber auch hier lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Die Schilderungen der Kämpfe bei Homer sind schonungslos und ziemlich brutal. Ich will nicht ins Detail gehen, aber verspritzte Gehirnmasse und Eingeweide, die sich über den Boden verteilen, sind keine Ausnahmen. Als ich die Ilias gelesen habe, war ich danach erstmal geheilt. Ich sag mal so, als Werbeschrift für den Kriegsdienst eignet sie sich eher weniger. Ob das auf die Menschen der damaligen Zeit, also zu Homers Zeit, genauso abschreckend wirkte, das ist natürlich Spekulation, aber zumindest muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob die Ilias tatsächlich den Krieg verherrlicht.
Ja, und ich finde, man kann auch noch einen zweiten Aspekt ergänzen, und das sind die Folgen eines Krieges für Unbeteiligte. Wir hatten ja ganz zu Beginn schon mal kurz die Geschichte der beiden Sklavinnen, die als Beute in den Besitz von Agamemnon und Achill gelangt sind. Das war in der gesamten Antike durchaus üblich, also dass in einem Krieg massenhaft Menschen versklavt wurden. Es gibt eine sehr bekannte Stelle in der Ilias, an der sich Hektor von seiner Frau Andromache verabschiedet, als er in den Kampf zieht. Andromache, seine Frau, fordert ihn auf, nicht in den Kampf zu ziehen. Sie beklagt, dass sie schon mehrere Brüder im Krieg verloren hat und hat Angst, dass ihr Mann im Kampf fallen wird. Es wird der Tag kommen, sagt sie, an dem Troja fallen wird. Und sie geht davon aus, dass sie dann als Sklavin enden wird. Lieber würde sie sterben, als dieses Schicksal zu erleiden. Die ganze Szene wird von Homer sehr ausführlich und berührend gestaltet. Andromache ist eine Frau, die Angst vor dem Verlust ihres Mannes hat und vor der Zukunft, die sie und ihr Kind erwartet. Hektors kleiner Sohn Astyanax ist ebenfalls dabei und fängt an zu weinen, als er den Helmbusch auf dem Kopf seines Vaters sieht. Also die kriegerische Rüstung seines Vaters macht ihm Angst. Das ist eine Schilderung, die ein Dichter wohl eher nicht in sein Werk aufgenommen hätte, wenn er den Krieg verherrlichen wollte. Man könnte vielleicht so weit gehen, Homers Ilias als eine Art Antikriegsepos zu lesen, das vor allem die Brutalität und die Schrecken zeigt, die damit einhergehen. Die Wahrheit liegt aber vermutlich zwischen beiden Extremen. Wobei man sich natürlich fragen muss, was Wahrheit jetzt in dem Zusammenhang bedeutet. Es ist schließlich ein literarisches Werk, das man durchaus auch unterschiedlich interpretieren kann. Aber sowohl für die eine Seite, also sowohl für die Interpretation als Verherrlichung von Kampf und Krieg, als auch für die andere Seite, also eher so eine etwas kritische Einstellung zum Thema Krieg, ließen sich Argumente finden. Welche davon am Ende mehr überzeugen, muss jeder und jede für sich selbst entscheiden.
Kommen wir vielleicht noch zu der Frage, die wir uns damals in der Odyssee-Folge auch gestellt haben. Was kann uns denn dieses fast 2700 Jahre alte Werk heute noch sagen?
Also ich würde sagen, da ist einmal das Grauen des Krieges. Wir sind natürlich heute 2700 Jahre weiter. Wir haben zwei Weltkriege erlebt, in denen wesentlich brutalere Waffen zum Einsatz kamen als zur Zeit des Trojanischen Kriegs. Und durch Filme und Videospiele sind wir heute auch in gewissem Maß an brutale Gewaltdarstellungen gewöhnt. Aber trotzdem muss man sagen, dass Homers Darstellungen ziemlich plastisch und nicht gerade schön sind. Und man muss sich mal klar machen, was der Anlass ist, dass zwei Männer um eine Frau streiten. Am Ende sind Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen tot und eine ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Und das Ganze ist noch nicht vorbei, denn wenn man auch die Folgegeschichten noch mit einbezieht, zum Beispiel die von Odysseus, der bei seiner Heimfahrt alle seine Begleiter verliert, dann gibt es noch viel mehr Opfer dieses Kriegs. Aber auch im Kleinen setzt sich dieses Motiv fort. Achill und Agamemnon streiten am Anfang ebenfalls um eine Frau. Die Folgen auch hier: etliche Tote, weil zwei Personen an der Spitze nicht in der Lage sind, ihre Konflikte anderweitig zu bereinigen.
Ich finde übrigens, dieses ganze Thema ist auch heute noch aktuell, wenn man sich diese selbsternannten Alpha-Männer so anguckt, die auf Social Media rumschwirren und irgendwie so ein toxisches Männlichkeitsbild verbreiten, dass Männer stark und dominant sein müssen, sich über Frauen stellen und sich gegenüber anderen Männern immer durchsetzen müssen.
Ja, fragile Männlichkeit ist heute für manche Leute immer noch so ein Ding. Die Folgen eines solchen Verhaltens sind wohl in den allermeisten Fällen, sagen wir mal, schwierig. Bei Achill und Agamemnon würden wir auf jeden Fall aber sagen, es ist unglaublich verantwortungslos.
Ja, ich persönlich würde auch sagen, die Fragen von Ethik und Moral im Krieg sind in der Ilias ziemlich zentral. Das ist ja auch die Entwicklung, die Achill mitmacht und die bei der Empathie für den Feind endet. Und das ist eigentlich eine ziemlich starke Aussage für so ein altes Werk. Ohne Empathie kann eine menschliche Gesellschaft schon mal ganz grundsätzlich nicht funktionieren. Und vor allem brauchen wir Empathie, um uns in einen Gegner hineinversetzen zu können. Das gilt für jede Art von Konflikt, ob das jetzt ein Krieg ist oder auch einfach nur eine hitzige Diskussion am Küchentisch. Im Krieg ist es aber besonders wichtig, die Empathie nicht zu verlieren, denn hier fällt es offenbar besonders leicht, Menschen als Objekte zu betrachten bzw. zu entmenschlichen. Dafür gibt es ja etliche historische Beispiele. Aktuell muss man nur in die Ukraine schauen, um das zu sehen. Raketen auf zivile Ziele abzufeuern, das kann ich nur mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich meine Empathie zurückdränge. Auf die Bilder aus Butscha, die viele von uns gesehen haben, will ich gar nicht genauer eingehen. Aber auch diese Bilder waren nur möglich, weil hier Menschen ihre Empathie verloren haben.
Es ist interessant zu sehen, dass dieser ethische Konflikt um die Empathie in Kriegssituationen offenbar immer noch genauso aktuell ist wie vor 2700 Jahren. Aber es gibt immerhin einen kleinen Lichtblick. Denn in vielen Fällen ist es ja so, dass Empathie entsteht, sobald man sein Opfer von Angesicht zu Angesicht sieht. Und auch das zeigt uns die Ilias ja im Grunde schon. Hätte Priamos einfach einen Brief geschrieben, hätte Achill ihm sicherlich nicht die Leiche seines Sohnes ausgehändigt. Aber durch sein persönliches Auftreten hat er Achills Mitleid geweckt.
Das ist ja inzwischen auch ein ziemlich gut erforschter psychologischer Prozess, dass man die Entmenschlichung brechen und Empathie aufbauen kann, wenn das Opfer einen Namen, ein Gesicht oder eine Geschichte bekommt.
Ja, und auch da kann man den Bogen zu ganz aktuellen Problemen schlagen. Online-Hass zum Beispiel funktioniert ja auch deswegen so gut, weil er anonym ist. Vieles von dem, was manche Leute in Kommentaren oder Beiträgen schreiben, würden sie einer Person wohl eher nicht ins Gesicht sagen.
Insofern kann man sagen, dass uns die Ilias einen Einblick in die Licht- und Schattenseiten der menschlichen Psyche erlaubt. Und zwar welche, die auch nach so langer Zeit immer noch aktuell sind. Damit sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen wie immer, unser Einblick und Streifzug durch Homers Ilias hat euch gefallen.
Wenn ja, ihr wisst schon, lasst uns ein Like oder ein Abo da.
und besucht uns gerne einmal auf einfachantike.de oder auf YouTube.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.